Alexa, spiele Private Idaho.
Ich esse Pizza aus der Hand. Diese im Sauseschritt.
Diese Dahingerotztheit. Live? Nee, ich will nicht live.
Das ist einfach over the top.
Over the top, over the top. Alexa, stopp. Und wir sind wieder da bei der dritten Folge des Boys of Summer Podcast.
Mein Name ist Eckhard Maronde.
Und ich bin Alex Klug.
Und heute sprechen wir über fünf Alben, wie in dem letzten Podcast. Und zwar fünf Alben. Welche sind das, Alex?
Es sind deine fünf Alben.
Genau.
Tatsächlich. Genau.
Ja, so ist es.
Ja, wir hatten in der letzten Folge meine fünf liebsten, nicht besten, nicht wichtigsten, nicht relevantesten, sondern meine fünf liebsten Alben aus den 80er Jahren, die irgendwie so weit im Bereich Pop, Synthie-Pop, New Wave, nicht Heavy Metal einzuordnen sind. Und heute geht's um dich. Ich habe damals die Jahre 81 bis 89 abgedeckt.
Ja.
Du meintest aber ja schon, dass ich habe das ja bekanntlich alles erst später entdeckt, du meintest aber, dass du dich im Laufe des Jahrzehnts dann schon Richtung mehr zum Death Metal entwickelt hättest. Insofern bin ich mal gespannt, wie weit das bei dir geht.
Ja.
Und wenn ich das noch ganz kurz noch über mich nachschieben darf, ich habe gemerkt, dass ich war relativ überrascht, denn für mich ist doch die Musik, über die wir reden, eigentlich sehr England-zentriert. Finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wie du, aber wie halt irgendwie die meiste populäre Musik des 20. Jahrhunderts. Hab aber dann doch gemerkt, dass meine Alben aus vier verschiedenen Ländern kamen. Und da frage ich mich doch, aus wie vielen Ländern kommen denn deine Alben?
Meine Alben kommen aus, Moment, ich muss gerade eben mal nachzählen, aus je nach Zählweise drei oder vier.
Okay,
ja,
ich bin
weil,
gespannt, wie sich das erklärt.
So viel kann ich spoilern. Der UK, der kann natürlich dann auch in einzelne Länder aufgesplittet werden. Insofern können es dann auch vier sein.
Mm. Also haben wir einen walisischen Underground-Tipp dabei, ja?
Vielleicht, man weiß
vielleicht.
Es nicht. Aber noch eine Sache zum Death Metal. Der kam natürlich erst später. Also ich bin ja, wie gesagt, Kind der 80er und habe dann halt so verschiedene Sachen mitgenommen, die mich interessiert haben. Also irgendwann schwand dann das Interesse an der aktuellen Popmusik und dann war es halt so im Freundeskreis, dass wir andere Sachen gehört haben. Also mich hatte dann zum Beispiel kanadischer Rock sehr interessiert, also quasi das kanadische Pendant zum Bon Jovi, das war nämlich die Gruppe Loverboy und dann auch Saga, die ja auch sehr populär in Deutschland waren. Und dann haben wir auch andere Sachen gehört, was weiß ich, The Jam oder wir hatten mal, was weiß ich, Flower Power kam dann auch irgendwann auf. Wir haben uns da einfach mal so durchgehört und insofern, liegt dann mein Schwerpunkt hier auf den Podcast bezogen, wahrscheinlich eher auf der ersten Hälfte der 80er Jahre. Wir gucken mal, wie das heute ist. Also, ein bisschen gespoilert habe ich ja schon. Es sind drei oder vier Länder, je nach Zählweise. Wir hatten letztes Mal sind wir auf die Farben zu sprechen gekommen. Diesmal wird es bunt. Es ist was Rotes dabei, auf jeden Fall. Es ist ein überwiegend blaues Albumcover dabei, aber auch schwarz-weiß und ja, so ein bisschen was mittendrin.
So ein bisschen was mittendrin. Das verspricht auf jeden Fall ein farbenfrohes Fest der Musik.
Ja.
Wollen wir einfach loslegen?
Mit Na klar.
Nummer 5. Eckart, deine
Nummer
5.
Ja, du hast ja letztes Mal gesagt, dass du deine Alben gerankt hast und ich habe sie nicht gerankt, sondern ich gehe jetzt einfach chronologisch vor. Das heißt, wir beginnen auch tatsächlich im Jahr 1980.
Mhm.
Und zwar mit dem Album Wild Planet von The B-52s.
Aha.
Hast du davon schon mal gehört?
Davon habe ich schon gehört, ja, auf jeden Fall. Vor allem muss ich sagen, ist Bei mir ich finde, es ist Pop-Art, auf jeden Fall ist bei mir das Cover immer sehr hängen geblieben, auch bei, wenn ich auf verschiedenen Plattenbörsen auch Kisten durchwühlt habe oder so, das ist bei mir immer sehr hängen geblieben.
Also man sieht die Band ja in so einer Art Terrassensitzgruppe. Ne? Das sind irgendwelche Metallmöbel. Und der Hintergrund ist einfach rot.
Und die Frisuren.
Die Frisuren, ja, die Bienenkorbfrisuren der beiden Sängerinnen, beziehungsweise die eine Kate Pearson ist Sängerin und Keyboarderin. Ja, die sind interessant, oder?
Definitiv. Also ich frage mich dabei jetzt auch, wie gesagt, ne, ich kannte das Cover irgendwie lange, bevor ich das Album kannte. Wie war das denn bei dir dann damals? Wie hast du das Album kennengelernt? Hast du irgendwie auch tatsächlich, ja, erst das Cover gesehen, dann die Musik gehört?
Wahrscheinlich erst das Cover gesehen, und zwar deswegen, weil mein älterer Bruder, der hatte sich nämlich die ersten beiden Alben von The B-52s gekauft. Das war einmal Wild Planet, das zweite Album, und das erste, das wurde unter zwei verschiedenen Titeln vermarktet, einmal selbst betitelt, also The B-52s, oder als Play Loud. Und das hatte ein sehr ein sehr, sehr markantes Cover, und zwar in der Farbe Gelb. Das heißt, es war relativ ähnlich gestaltet, nur halt mit einem leuchtend gelben Hintergrund. Und deswegen habe ich dann natürlich die Platten erst gesehen und dann gehört. Aber da mein Bruder die dann natürlich auch hat laufen lassen, habe ich die auch gehört. Und
Aber hast du gefühlt alles gehört, was dein Bruder so da hatte, oder hat dich dann schon irgendwie das Cover angefixt
nee,
und gedacht,
ich
ah,
habe
das höre ich mir an?
natürlich alles gehört, weil dazu muss man sagen, wir hatten ja zu der Zeit, später war das dann anders. Zu der Zeit hatten wir einfach in einer kleinen Wohnung gewohnt, und wir hatten zu dritt uns, also ich habe zwei ältere Brüder, wir hatten zu dritt uns ein Zimmer geteilt. Das war natürlich schon kriminell, und wir hatten einen Radiorekorder. Und mein Bruder hat wahrscheinlich bestimmt, was gehört wurde. Deswegen ging es gar nicht anders, dass ich dann eigene Sachen gehört habe, sondern wir haben halt das gehört, was mein Bruder dann gehört hat.
Aber der Vorteil ist, dass dir das dann auch gefallen hat, wie in diesem Fall jetzt.
Natürlich, also das prägt dann auch einfach. Also das ist einfach so ein Album, das kenne ich seit ich 8, 9 Jahre alt bin, wahrscheinlich eher 8. Und ja, das vergisst man einfach nicht. Also ich kann eigentlich das Album durchdeklinieren, und auch wenn es da natürlich unterschiedliche Meinungen gibt, aber für mich ist das Album einfach ja, ein einziger Höhepunkt.
Tatsächlich ist es ja so, die B-52s haben ja danach in den nächsten Jahren auch ziemlich rausgehauen, dann irgendwie 81, nächstes Album 82, 83 und so weiter. Aber so richtig jetzt auch kommerziell in Deutschland, wenn ich mir irgendwie so Chartplatzierungen angucke,
War es
kam es
erst
dann doch
später?
erst später, Ende 80er an, ne?
Ja. Genau, also ja, das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Stil, weil anfangs waren The B-52s wirklich sehr, ja, sehr punkig, sehr extrovertiert, sehr, sehr unkonventionell. Also nicht nur durch die Frisuren, sondern halt auch durch den Gesangsstil, durch die Spielweise. Zum Beispiel hatte auf dem ersten Album Ricky Wilson, der Gitarrist, er hatte sich die beiden mittleren Saiten seiner Gitarre einfach rausgeschraubt. Ja, das heißt, er hat nur auf den unteren beiden und auf den oberen beiden Saiten gespielt, und das war natürlich schon sehr, sehr speziell. Und ja, einfach auch nicht so massentauglich, auch wenn. Also sie hatten einfach sehr viel Humor, und als sie dann mit Love Shack und Rome und so weiter dann einen großen Durchbruch hatte, das war dann natürlich auch nach dem ja, tragischen Ereignis, dass nämlich besagter Ricky Wilson, er ist 85 leider verstorben an einer damals, ja, man wusste noch nicht so viel über die Krankheit, an AIDS. Und ja, das. Eigentlich erstaunlich, dass The B-52s dann trotzdem mit so einer partytauglichen Musik weitergemacht haben, trotz dieses Verlustes, aber
hörst du denn auf Wild Planet jetzt diesen Punk irgendwie auch noch raus? Also ich finde so diese Herangehensweise, was du mit dem Rausschrauben meinst, ist natürlich schon super so, aber findest du das jetzt eher beim Debüt oder hörst du das auch auf Wild Planet noch raus?
Wahrscheinlich ist das Debüt noch so ein bisschen unkonventioneller. Da hat man dann, wenn man sich halt Live-Videos aus der damaligen Zeit anguckt, dann war das schon sehr, sehr, sehr punkig, einfach sehr unkonventionell, sehr, sehr verrückt. Und wahrscheinlich war dann das zweite Album schon so ein bisschen gemäßigter. Ist ja meistens so. Eine Band geht dann das erste Mal ins Studio und dann, je nachdem, mit welchem Produzenten man dann arbeitet, dann experimentiert man vielleicht oder geht da sehr unbedarft dran und beim zweiten Mal wird das dann schon so ein bisschen zur Routine. Andererseits.
Sind die späteren Alben dir denn jetzt dann im Vergleich schon zu Formatik glatt gebügelt?
Nee, kann man auch nicht sagen, weil die Band dann. Also, man muss dazu sagen, also die ersten beiden Alben, die sehe ich halt immer so als Duo, als Tandem, als Doppel, wie auch immer.
Wirkt ja auch optisch so, ne?
Weil sie, genau, einmal optisch natürlich und weil sie B-52s auch wohl Songs noch zurückgehalten hatten beim Debüt, was sie dann, um dann halt quasi mit einem starken zweiten Album noch weiter zu punkten.
Und also sie haben dann bewusst möglicherweise starke Lieder. Es ist nicht so irgendwie, wir müssen jetzt ganz schnell ein zweites Album hinkriegen, so, sondern
naja, sie hatten, du meinst, sie haben auch wirklich bewusst Hitpotenzial genug Material auch. Und ja. Wenn man sich jetzt anguckt, welche Songs da drauf sind, also Party of Out of Bounds, der Opener, dann Private Idaho, das kennt man wahrscheinlich auch, wurde dann ja auch aufgegriffen mit dem gleichnamigen Film 1991. Was danach kam, so ein kleiner Bruch. Für das dritte Album hatten sie dann mit David Byrne von Talking Heads, den hatten sie dann als Produzenten engagiert oder er wurde ihnen aufgedrückt oder wie auch immer und die Zusammenarbeit, die war wohl nicht so ganz einfach und letzten Endes ist dann aus dem geplanten Album dann auch nur eine EP geworden, Mesopotamia, die schon sehr anders klingt und für das dritte Album, Whammy, da ist dann schon eine andere Herangehensweise. Also es wurde sehr viel programmiert, also das Schlagzeug, das kommt sehr viel aus dem Drumcomputer und es klingt einfach sehr, sehr anders und ist meiner Meinung nach auch nicht ganz so durchgängig gut.
Aber das heißt, dieses Album, du sagst schon, wie gesagt, die späteren Sachen haben so auch ihren Reiz, aber das ist für dich einfach auch ganz, ganz, ganz deutlicher Nostalgiefaktor irgendwie.
Ja,
so,
natürlich.
Das 8-9 Jahre klar. Ist ja wirklich eine super frühe Erinnerung.
Ganz klar. Und was ich halt sehr schön finde, ist halt wirklich diese Verrücktheit, die einfach noch zu hören ist. Nicht? Also dieses Experimentieren mit dem Gesang, natürlich mit so einem vielschichtigen Gesang. Das sind dann einmal Fred Schneider und dann die beiden Damen, Cindy Wilson und Kate Pearson, die dann quasi auch so einen Talk-and-Response-Gesang machen und Sprechgesang und also es ist sehr unkonventionell alles.
Was ist denn so der verrückteste Track auf dem Album? Was du gerade beschreibst angeht.
Ja, es gibt total viele. Also verrückt ist natürlich, man kann sich über die Texte auch auslassen oder über die diskutieren. Man kann es auch sein lassen natürlich. Man kann man kann sich die Musik anhören und sich einfach nur wundern, dass ein Track zum Beispiel Quiche Lorraine heißt.
Ja, was also, sich auf einen Pudel bezieht, wie ich
gerade richtig, genau. Das ist dann quasi noch der Kniff. Also es bezieht sich gar nicht auf eine Quiche Lorraine, sondern auf einen Pudel mit gleichem Namen.
Ich bin auch sehr froh, dass du das ansprichst, denn ich wollte mich nicht mit der Aussprache von Quiche blamieren gerade.
Wahrscheinlich auf Amerikanisch dann auch Quiche Lorraine.
Was ist denn dein Lieblingslied von dem Album?
Ich würde sagen, von der Eingängigkeit ist es sicherlich Private Idaho und der Opener Party Out of Bounds, der ist auch großartig natürlich. Dann gibt es halt das Kontrastprogramm, Dirty Back Road, das ist dann halt etwas, ja, ich würde jetzt nicht sagen getragener Song, also es ist schon so ein, ja, einfach nicht so ein treibender Sound, Song. Und zum Beispiel der Rausschmeißer
50.
53 Miles West of Venus, das ist einfach so ein ja, etwas angespaceder Song. Also das ist schon sehr vielseitig, das kann man schon sagen. Devil in My Car
Welchen
ist auch
sollen
so
wir unseren
treibend.
Zuhörern dann in die Playlist packen?
Ich würde sagen Private Idaho, eindeutig.
Dann hören wir uns einmal zusammen Private Idaho von den B-52. Dann hören wir uns einmal Private Idaho von den B-52s vom Album Wild Planet an. Schaut mal vorbei, wir haben eine Spotify-Playlist zur Folge. Da hört er rein und kommt dann wieder zurück. Bis gleich. Ja, das war Private Idaho von den B-52s. Und jetzt, wo ich es dann nochmal gehört habe, ich habe das letztes Mal schon ständig irgendwie erwähnt, aber man hört auch wieder diesen. Den Post-Punk irgendwie so raus, ne? Diese
Na klar.
sehr, 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 sehr bassorientierte Spielweise irgendwie nochmal so. Es ist jetzt eine amerikanische Band.
Aus Athens in Georgia.
Jawohl.
76
Das.
gegründet und ja, wie gesagt, der große, große, große Durchbruch, der kam dann erst 87 oder 86, 87.
Gleichwohl ist das Album jetzt hier aber entstanden auf den Bahamas. Und ich freue mich total, jetzt mal so eine richtig dumme Musikjournalistenfrage zu stellen, auch wenn du nicht der Künstler bist. Findest du, das hört man im Album an?
Ich glaube, das hat mit dem Plattenlabel zu tun, nämlich mit Island Records, wo The B-52s jedenfalls für einen Teil der Veröffentlichung unter Vertrag standen. Und das ist nämlich, das habe ich recherchiert, ein britisch-jamaikanisches Plattenlabel gewesen. Oder gibt es das
Richtig, ja, auch
noch?
unter anderem auch immer die Heimat von Bob Marley gewesen.
Na klar. Ja, und ich nehme mal an, dass man einfach dort dann ein Studio eingerichtet hat, wo man dann alle Künstler, die unter Vertrag standen, hingeschickt hat, um Geld zu sparen vielleicht, um denen eine schöne Arbeitsatmosphäre zu gewähren. Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber man hört's, das war ja die Frage. Nein, man hört es im Album wahrscheinlich nicht an.
Aber dann gucken wir noch mal, wie es mit dem nächsten Album aussieht. Es geht weiter in der Chronologie und zwar ins
Genau.
Jahr.
Ins Jahr, wir bleiben im Jahr 1980. Und zwar ist meine Nummer 4, beziehungsweise in der Chronologie, das ist das Album Ideal der Gruppe Ideal.
Damit sind wir in Deutschland angekommen.
Genau. Das heißt, wir sind jetzt schon beim zweiten Land.
Das heißt, wir hatten dann damals die Musik aus Amerika und England, aber auch in Deutschland hat sich was getan in den
Genau.
80ern.
Also Ideal sind natürlich auch, ja, im weitesten Sinne Post-Punk. Das kann man schon sagen. Also natürlich gab es die Punk-Musik und damit natürlich auch die Idee, dass man von diesem Bombast der 70er Jahre weggeht. Wir erinnern uns, es wurde ja alles in den 70er Jahren, die Rockmusik, die wurde immer aufgeblasener und immer bombastischer. Die Live-Produktionen wurden immer aufwendiger. Ja, ideal. Eigentlich eine junge Band, die sich erst im Frühjahr 1980 zusammengeschlossen hatte und dann im November 1980 das Debütalbum, das konnte man damals übrigens schon sagen, das Debütalbum veröffentlichten. Das heißt, also sie haben in wenigen Monaten dann die Songs für das Debütalbum geschrieben und dann halt auch eingespielt und ganz interessant ist natürlich, dass sie erste größere Aufmerksamkeit einmal durch eine Single hatten, nämlich Wir stehen auf Berlin, was dann ja später der Opener dieses Albums ist, und dann aber auch ein Konzert von der britischen Rockband Barclay James Harvest, die in Berlin aufgetreten sind vor verbirgten oder nicht verbirgten 150.000 Zuschauern. Und da spielten Ideal dann im Vorprogramm. Und das heißt, das war natürlich so das erste große Publikum, nicht nur größer, sondern richtig große Publikum, das dann Ideal auch sah.
Da frage ich mich halt, ist dann nicht irgendwie ein gewisser Durchbruch auch vorprogrammiert? Also ich finde das öfter mal musikhistorisch, zum Beispiel
ja.
bei den Progressive Rock-Vätern King Crimson, die irgendwie auch ein paar Monate nach Gründung im Vorprogramm der Rolling Stones vor einer sechsstelligen Zahl Leute auftreten sind. Und ich höre einfach, wie passiert denn sowas irgendwie? Wie schafft, also was waren das denn für Zeiten, dass du eine Band gründen konntest und dann standest du eine Woche später, also nicht eine Woche, ne, aber. Und plötzlich spielst du da im Vorprogramm vor 150.000 Leuten. Das ist doch, also so werden doch Stars gemacht, oder?
Ja, kann man sagen, natürlich. Wobei das auch nicht von ungefähr kommt. Also wer weiß. Also heute würde man natürlich sagen, ja, wir haben hier eine Tour und wir buchen dann mal so lokale Opener dazu. Da würde man heute wahrscheinlich sagen, so ja, lokale Opener, meine Güte. Es gibt so viele Bands, da sind lokale Opener eher mal, naja. So laufen unter ferner Liefen oder ich gehe mir mal ein Bier holen oder ich komme doch ein bisschen später zum Konzert.
Ach, es ging schon um 18 Uhr los, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Und ja, aber ich nehme mal an, wenn man dann halt damals irgendwie so ein Freiluftkonzert hatte, ich weiß gar nicht, ob es jetzt kostenlos war oder nicht, und Barclay James Harvest spielen, ja, dann musste man wahrscheinlich auch früh genug da sein und dann kam man gar nicht umhin, auch Ideal zu sehen.
Klar.
Und bei Ideal muss man natürlich auch sagen, dass die Band einfach so gut war, dass das völlig verdient war.
Und dann, nach dem Auftritt, ging es durch die Decke.
Ging es durch die Decke, genau. Dann wurde das Album eingespielt und veröffentlicht. Ironischerweise fand sich dann aber erstmal niemand oder keine Plattenfirma, die das Album veröffentlichen wollte. Und es erschien dann auf dem Label des deutschen Elektromusikers Klaus Schulze. Ja, und mein Bruder wiederum, so bin ich zu Ideal gekommen, natürlich mein älterer Bruder, er hatte das Album.
Der hat sie alle bekommen. Groß gemacht.
Genau, jedenfalls bei mir. Und er hatte irgendwann zu Weihnachten, glaube ich, das Album bekommen. Und das Schöne war, dass die Erstauflage auf 45 abgespielt wurde. Also ne, wir stellen uns vor, halt so ein Vinyl. Üblicherweise werden die bei 33 ein Drittel Umdrehungen pro Minute abgespielt. Und die Platte aber nicht, sondern auf 45. Man versprach sich, glaube ich, einen besseren Klang. Wie auch immer, der Klang
das ist jetzt. Das wiederum bedeutet aber ja dann, es war ja nur eine Platte und nicht zwei drin. Das heißt, das Album war ja auch dann nicht besonders lang, vermutlich.
Richtig, weil wenn es schnell abgespielt wird, dann verkürzt es natürlich auch die mögliche Spielzeit. Also es war nicht sonderlich lang, ich könnte jetzt nicht sagen, wie lang, aber es waren jetzt auf der A-Seite waren jetzt. Ja, es waren insgesamt 10 Songs zwischen 2 Minuten ungefähr und immerhin 5,5 Minuten. Also Telepathie.
Punk halt, ja.
War jetzt halt so ein mysteriöser Track, wie auch immer.
Auf jeden Fall, weil Telepathie ist ja dann auch der erste Song, wo eben nicht mehr Frontsängerin Annette Humpe singt.
Genau, also bei Berlin zum Beispiel, ich komme gleich darauf, bei Berlin hatten wir dann natürlich den Männerchor, also einmal Annette Humpe, die dann halt in ihrer schnoddrigen Art dann so einen wirklich brillanten Text auch gesungen hat und dann gab es immer so einen Männerchor, ich fühle mich gut, wir stehen auf Berlin und so weiter und bei Telepathie war das der Bassist Ernst Uli Deuker, glaube ich.
Ich finde gerade bei Telepathie, als ich dann hörte, du hast schon gesagt, irgendwie Punk, Post-Punk, irgendwie gleichzeitig ist es aber, ist es so irgendwie, die markiert es auch so ein bisschen Neue Deutsche Welle, ja nee, Auftakt weiß ich jetzt gar nicht, nee, nicht Auftakt, aber.
Ja, das war ja, Neue Deutsche Welle war natürlich so ein, Marketingbegriff. Also es kamen unheimlich viele Bands auf, die halt durch diese Punk-Bewegung inspiriert waren und sich dann auch mit deutschen Texten versuchten. Und da waren sicherlich Ideal auch die Besten. Also die hatten einfach gute Texte. Das kann man jetzt ja nicht von jeder NDW-Band behaupten. Und man kann es vor allen Dingen aber auch nicht von 70er-Jahre-Rockbands behaupten. Also was da teilweise im Krautrock an Texten produziert wurde, das spottet ja schon jeder Beschreibung. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn man die Musik gut findet, aber die Texte, das, naja, da braucht man jetzt ne, braucht man jetzt nicht drüber
Gleichzeitig waren aber
sprechen.
ja gleichzeitig waren ja gerade spätere NDW-Künstler oder Künstlerinnen oder Bands, also gerade so wirklich die formatpoppigeren Geschichten irgendwie so, die hatten ja eigentlich diesen Punk-Einschlag, finde ich, schon ziemlich verloren oder so. Ich finde, da kann man dann nicht, da hört man diese Wurzeln irgendwie nicht mehr raus. Und das ist ja hier eigentlich so frisch. Also ich finde auch, was du meinst mit, um jetzt wieder auf Telepathie zu kommen, aber dieses, genau, es ist dieses düster, mysteriöses, dieser Velvet Underground-Touch irgendwie auch noch so mit drin, teilweise, finde ich.
Ja, wobei dann natürlich auch so ein bisschen ironisch gebrochen, weil der Gesang von dem Bassisten Ernst Deuker, der ist natürlich betont tief, also er ist jetzt sicherlich kein geborener Sänger, aber es gibt im Ganzen halt natürlich schon so eine leicht ironische Note.
Hast du die denn damals, als du dann das Album Kennen und Lieben gelernt hast, direkt als solche wahrgenommen?
Als was?
Als ironische Note. Also ich frage mich halt, das Album legt ja dann plötzlich irgendwie echt schon so ein Turn irgendwie hin nach so einer Party-Nummer wie Berlin, sage ich jetzt mal irgendwie.
Ja, das ist eine gute Frage, nicht? Also ich meine, wie wirkt so etwas auf einen 9-Jährigen, 10-Jährigen? Kann der Ironie, ja, kann er wahrscheinlich schon so ein bisschen ja, durchblicken, dass das ironisch ist oder dass das nicht ganz ernst gemeint ist. Natürlich, ja, ich glaube, das nimmt man einfach so hin. Und erst später merkt man, wie sehr sich die Musiker dann im Studio wahrscheinlich oder beim Komponieren dann wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht haben, weil sie einfach so witzige Texte hatten.
Wie viele Takes da wirklich hinterstecken. Aber das heißt, genau, du hast es dann auch irgendwie schon in dem Alter, also zu der Zeit, als sowas, ja, rauskam, erschienen war, irgendwie gehört. Da warst du noch sehr jung, aber
Ja.
du warst ja auch immer noch sehr jung, als sich die Band dann aufgelöst hat.
Genau, das war 1983 nach dem dritten Album Binu. Es gibt da natürlich ja, eine Abschiedsnachricht sozusagen, die dann durch die Presse ging, und da beziehen sich Ideal ausdrücklich auf, wie sie sagen, die spannende und kreative Arbeit, und sie sagen dann halt, in 3 tollen Jahren, also es waren wirklich nur 3 Jahre, wo die Band 3 Alben rausgebracht haben. In 3 tollen Jahren haben wir aus dieser Konstellation das Beste rausgeholt. Und das sagt natürlich auch schon was über die Arbeitsweise aus, dass sie halt vielleicht auch selbst nicht mehr so, ja, überzeugt waren vom dritten Album, das einfach auch nicht die Qualität hatte von den ersten beiden. Und ja, sie haben einfach vielleicht einfach gemerkt, dass sie ihren kreativen Zenit überschritten hatten.
Nach so wenigen Jahren, ja.
Ja, das kann natürlich sein.
Wie siehst du das heute? Ist das, zählt da für dich auch sehr irgendwie wieder der Nostalgie-Touch an die Zeit, irgendwie die erste Musik, die ich so aktiv wahrgenommen habe, mit rein? Oder würdest du auch so weit gehen, irgendwie sagen, ideal, das Debütalbum ideal, das gehört in jeden gut sortierten Plattenschrank so?
Beides, würde ich sagen. Also es ist natürlich schon so ein bisschen, ja, wenn man 40 Jahre lang so ein Album kennt und damit groß geworden ist, dann ist das natürlich schon ein bisschen Nostalgie. Aber ich glaube schon, dass auch wenn man hört, dass es natürlich ein Album von 1980 ist, also man hört schon, dass, beziehungsweise die Songs sind einfach unkaputtbar. Also ich finde, die sind von den Texten her, ja, eigentlich, also wenn man den Opener Berlin halt nimmt, dann ist der immer noch total aktuell, weil es bezieht sich ja auf einfach diese schnoddrige, arme, aber sexy Großstadt, die Hauptstadt mittlerweile von Deutschland, die halt sehr kulturell einfach so vielseitig ist. Da gibt es dann halt, was weiß ich, ne, hier, da gibt es den
Wir reden
Koran
von
und
West-Berlin, ja, richtig.
genau, richtig, das muss man halt auch sagen. Man redet von West-Berlin in dem Fall, aber ne, da hinten fängt die Mauer an, heißt es dann. Aber es bezieht sich eigentlich auch auf ganz Berlin, auch heute noch. Also ich finde, das ist eigentlich ziemlich zeitlos geblieben. Und die anderen Texte, ja, die sind eigentlich auch gar nicht so, ja, die
Jetzt.
sind unkaputtbar.
Jetzt reden wir so viel über Berlin. Was hören wir uns an? Hören wir uns Berlin an oder was anderes?
Na klar, wir hören uns Berlin an.
Hören uns Berlin an. Jetzt in der Spotify-Playlist. Ideal mit Berlin. Hört mal rein und kommt wieder.
So, das war Berlin von Ideal. Und Alex, wusstest du eigentlich, dass auf dem Album The Breathtaking Blue von Alphaville, dass es da folgende Gastmusiker gab? Einmal an der Gitarre F.J. Krüger,
Ha.
am Schlagzeug Hansi Behrendt und am Kontrabass Ernst Deuker. Und
Hui.
das waren drei Mitglieder von Ideal.
Nena, ja, genau.
Und du hast ja das Album, beziehungsweise du hast ja Berlin angehört und du hast ja das Album vielleicht auch angehört. Und wie ist so dein Eindruck insgesamt? Würdest du dir das heute noch so vorurteilsfrei anhören können? Oder würdest du sagen so, nee, das ist eine Sache von früher, das interessiert mich gar nicht?
Ah, ja,
Wobei du
in
dich
der
dann hier
Mitte.
für den Podcast disqualifizieren würdest.
Richtig. Nein, ich höre halt auch seine Wichtigkeit einfach raus. Ich bin eigentlich dagegen und ich kann mich aber auch nicht immer davon freimachen, dass man Sachen irgendwie nur hört, weil sie wichtig und einflussreich oder so irgendwie waren. Aber nein, ich kann das schon nachvollziehen und vor allem finde ich, hört man wirklich viel von dem, klar, auch von so Sachen, die irgendwie Nena fabriziert hat oder haben,
Später, ja.
raus. Genau. Ja, natürlich, klar, ne? Aber wie gesagt, eben, ich höre da auch Einfluss bis in die, nicht heutige, aber zumindest in die Popmusik dann 20, 30 Jahre nach Erscheinen oder so raus. Und ich tue mich wahrscheinlich ein bisschen mit der Produktion schwer, einfach
Okay.
weil ich finde ihre Stimme halt unglaublich laut gemischt. Ich fand das immer schon, ich kannte natürlich, haben wir noch nicht einmal erwähnt, jetzt Blaue Augen natürlich.
Na klar.
War mir natürlich auch seit jeher geläufig und das war für mich immer. Klar, die Stimme blieb hängen, aber das war für mich immer der Haupteindruck dieses Liedes. Das ist einfach unglaublich laut so, ne? Aber nein,
Schrill.
ich finde, es hat, genau, schrill. Hat aber, es hat für mich immer so ein bisschen, es hat einfach auch diesen Anarcho-Charme.
Genau, also man
Wie
hat
zum.
dann Annette Humpe, die im Vordergrund dann halt ihre, also ne, schnoddrigen, also mit ihrer schnoddrigen Art und so singt und dann hat man immer diesen Männerchor. Also das ist ja wirklich so auf die Spitze getrieben. Also dieser Männerchor, wo man auch wirklich jede Stimme auch auseinanderhalten kann, das muss man auch dazu sagen. Also man kann genau hören, wo dann jetzt F.J. Krüger, der Gitarrist, singt und wo dann Uli Deuker singt und so weiter. Es ist schon einfach witzig.
Aber Annette Humpe war ja dann auch wieder zu meiner Zeit in den 2000ern aktiv und zwar als Teil des Duos Ich und Ich. Hast du denn davon irgendwas, also ich glaube, man kann das ja nicht mitbekommen, das war ja wirklich gerade im Radio omnipräsent, so hast du denn das irgendwie,
Ja,
ja,
also
wann ist
mitgekriegt
dir das
auf
so
jeden
klar
Fall.
geworden, dass das die von Ideal ist?
Ja, klar, natürlich. Wobei ich jetzt allerdings auch kein Lied aktiv
Vom
singen
selben
könnte.
Stern. So soll es bleiben. Sagt ihr? Von seinem Stern?
Nein.
Keine Folge ohne dich hier singen. Echt nicht? Aber du Radio so. Du bist vom selben Stern.
Nein.
Ich kann deinen Herzschlag. Krass, okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich dich beneiden soll. Ich fand das eigentlich auch, also ich fand das in der damaligen Zeit, das war aber auch bevor das Radio so wirklich von absolut belanglosem Deutschpop geflutet wurde, anfangs sehr, sehr erfrischend. Sie hat auf dem ersten Album auch noch mitgesungen. Da gab es dann Lieder wie Du erinnerst mich an Liebe. Und dann auf dem zweiten und dritten aber halt im Grunde nur als Songwriterin halt wirklich
Okay.
tätig, mit eben Adel Tawil, der ja heute solo unterwegs ist. Und ich mochte auch dieses Album eigentlich noch sehr gerne, auch wenn es schon textlich, also gerade wenn ich es hiermit vergleiche, schon wirklich ein krasser Unterschied ist und schon ein bisschen mehr in die heile Weltrichtung geht
Ja.
oder. Ich weiß nicht. Und leider finde ich, ist es halt mit dem dritten Album dann eben doch in eine sehr Format-poppige Schiene irgendwie abgedriftet. Aber auf jeden Fall muss man sagen, auch hinterher als reine Songwriterin oder so, definitiv noch großes Talent gehabt. Das kann man nicht anders sagen. So.
Ja, schön. Ja, das aber schön, ideal. dass sie heute auch noch Erfolg hat, weil als Songwriterin war sie, glaube ich, immer hervorragend. Und klar, als Sängerin, das habe ich halt auch schon von anderen gehört, die ideal gehört haben, also von jüngeren Leuten, die halt die Stimme schon sehr gewöhnungsbedürftig fanden.
Um's ja, aber sie bleibt hängen und das ist ja das Wichtigste, ne? Das finde ich das Wichtigste. Aber ja, auf jeden Fall, also ich finde, es ist schon enorm, wie sich halt irgendwie beide Humpe-Schwestern auch heute in der deutschen Popmusik irgendwie noch eine Rolle spielen.
Genau. Inga Humpe, ihre Schwester, was macht sie?
Es ist aktuell, was heißt aktuell, ja schon lange, bei Zweiraumwohnungen
okay. auf
einem Deutsch-Elektropop-Duo und früher eben bei
den Neon
Döf, Babies. Ist es richtig?
Bitte?
Wie?
Neon
Nicht
Babies.
Döf? Was ist denn mit Döf? Verwechsel ich da jetzt was?
Ja.
Deutsch-Österreichische Freundschaft?
Oh, jetzt erwischst Kodo? Du mich auf dem falschen Fuß.
Nein,
war das Annette das oder war das Inga? Ich meine, das war doch
es Annette. Waren beide,
beide.
Es waren beide. Es waren beide.
Döf.
Es waren aber du kennst doch Kodo.
Ja, natürlich, klar.
Ja, ja meine ja. ich doch. Es waren beide und es waren, jetzt schließt sich hier aber auch der Kreis, Jösi Prokopetz und Manfred Fredi Tauchen. Jetzt erinnere ich mich, das warst doch du, oder? Du hast mir nochmal, als ich auf Facebook ein Bild vom Watzmann gepostet habe, dieses absolut fantastische, der Berg ruft oder der Watzmann
der
ruft,
Watzmann Album runtergepostet.
Ja. Der Watzmann ruft. Boah, das war für mich aber auch nochmal, ist es 80er doch bestimmt, ne?
Ja, ich würde sagen.
Das war aber
ja.
auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis, das zu hören. Irre, das war ja dann von denen und Wolfgang Ambros noch.
Genau.
Ist das richtig?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Da war ich auch wirklich irgendwann kurz davor, es war wirklich auch so an der Grenze, eigentlich ja auch wie jetzt Döf irgendwie, so von viel zu Gaga drüber, aber auch irgendwie ne, sehr, sehr österreichisch und so und irgendwie cool oder so. Boah, vielleicht muss ich mir nochmal der Watzmann ruft anhören. Wahnsinn.
Ja,
naja, die vier bilden auf jeden Fall Döf, sprich da war Annette Humpe auch noch aktiv zusammen.
Okay.
Mit ihrer Schwester. Und ich diese.
Das war,
guck mal, das war aber direkt jetzt.
Das war 83.
Hier wieder mal, während wir reden, das war 83, das war ja dann im Grunde direkt danach, ja.
Ja, damals ging es Schlag auf Schlag. Ne? Also
auf jeden Fall.
Ideal haben sich aufgelöst, beziehungsweise wollten Touren, Tour wurde abgesagt, sie haben sich aufgelöst, traurig natürlich. Dann kam Döf, schon wieder mit den Humpes und ja.
Ja, alles, ich meine, dann kam halt auch schon Modern Talking, das ist einfach so, ja.
Das hat zum Glück noch ein bisschen gedauert.
Und das ist auch nicht Annette Schuld, das müssen wir
Nein. zugeben.
Was heißt denn ein bisschen gedauert? 84 halt, ein Jahr später.
Ja. Da
so, wir merken,
Ewigkeiten zwischen.
Wir merken, der Klug driftet wieder ab Richtung Modern Talking. Eckart, wir machen weiter mit deinem dritten Album, bitte.
Ja, und jetzt sind wir in einem weiteren Land gelandet, und zwar in Schottland.
Hui!
Ja, welche Band ist es? Es sind die Simple Minds tatsächlich.
Mhm.
Und jetzt wird vielleicht jeder erwarten, ach, Simple Minds, natürlich der große Erfolg, Street Fighting Years. Nein, ich gehe weiter zurück in der Zeit, und zwar ins Jahr 1982 zum Album New Gold Dream 81, 82, 83, 84. So der vollständige Titel des Albums.
Was und für ein Titel? Ich wollte es gerade sagen.
Ja.
Was steckt denn dahinter?
Ach,
es geht ja schon in die Zukunft teilweise.
Es geht in die Zukunft.
Das Album ist von 82.
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Ich sehe gerade, du guckst mich ein bisschen verzweifelt an. nein, es war auch einfach
Frage.
So. Man muss ja auch nicht irgendwie, jeder, wie du auch schon eben bei den Texten meinst, man muss ja auch nicht allem eine Bedeutung zumessen. Erzähl, was ist deine Geschichte zu dem Album?
Also Simple Minds, da kann man ja zustehen, wie man möchte. Also sie gibt es ja immer noch und sie machen immer noch Musik, die man jetzt gut finden kann oder nicht. Und ich bin eigentlich zu Simple Minds wie viele andere gekommen durch die Single Don't You Forget About Me. Die war ein großer Hit natürlich und war Teil des Soundtracks zum Film The Breakfast Club. Und das war eigentlich so der Durchbruch für die Simple Minds und danach kam das Album, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, du hast die steile These vertreten, dass ja eigentlich
steile These.
das darauffolgende Album, also nach dem großen Hit, dann immer erfolgreicher wird. Das heißt,
Auf
bei
jeden, weil das alle vorbestellen,
Eckhart
genau.
im Jahr 1985 zu Weihnachten lag dann das Album Once Upon a Time von den Simple Minds unterm Tannenbaum. Und das habe ich mir gewünscht und das hätte sich eigentlich auch qualifiziert hier für diese Liste, für meine Liste. Ich habe mich dann den Simple Minds eigentlich gegen den Zeitstrahl genähert. Und zwar, dann habe ich halt die älteren Sachen ja, weiterentdeckt. Das heißt also,
Aber dein Einstieg war schon Sparkle in the Rain.
nee, das war ja danach. Also die Single Don't You, die ist ja auf keinem Album erschienen. Das heißt, Sparkle in the Rain war davor, kurz davor, das war nicht viel, das waren ein paar Monate. Und ist in der Reihe jetzt auch nicht das beste Album, muss man sagen.
Okay, und dann ging es so rückwärts und dann bist du aber bei New God Dream gelandet. Okay.
Genau, das habe ich mir dann irgendwann gekauft und mittlerweile besitze ich es, glaube ich, ich weiß gar nicht, in drei verschiedenen Versionen als Vinyl. Ja, also New Gold Dream war das fünfte Album schon von Simple Minds. Das heißt, sie haben sehr, sehr schnell in kurzer Reihenfolge sehr viele Alben veröffentlicht. Es gilt heutzutage so als Durchbruch und als kommerzieller Durchbruch, aber auch, ich finde, in kreativer Hinsicht als Durchbruch, weil es ist insgesamt schon ein sehr dichtes Album, also es hat einen sehr dichten Sound, also verglichen mit den Alben davor, wo die Simple Minds vielleicht noch ein bisschen experimenteller unterwegs waren, haben sie hier aber einfach so einen, ja, kompletteren Sound. Also
Aber auch kommerzieller.
es ist in gewisser Weise vielleicht auch kommerzieller, aber ich habe mich da mal jetzt so ein bisschen nochmal durch das Internet geklickt. Auf YouTube findet man dann natürlich auch das Album und was die Leute kommentieren, die das Album halt damals vielleicht schon abgefeiert haben, ist halt, dass sich viele an das Album erinnern. Also sie haben sehr, sehr positive Erinnerungen dran und sehr ja, warme Gefühle, kann man sagen. Also das Album erschien dann ja im, ja gut, September wurde aufgenommen halt zwischen Juni und August. Selbst Jim Kerr sagt, also der Sänger von den Simple Minds, sagt rückblickend, dass er die Aufnahmen zum Album als sehr harmonisch und als ja, sehr gelungen in Erinnerung hat. Also er sagt zum Beispiel, was wir angefasst haben, das hat funktioniert. Und
Das wurde zu Gold,
es
ne?
wurde zu Gold, natürlich,
To New Gold. Ja, aber er beschreibt das jetzt als harmonisch, aber dann liest man halt irgendwie auch Sachen, dass wohl der
der
damals neue
Schlagzeuger.
Schlagzeuger wohl nicht so ganz auf dem Klick war.
Ja, absolut. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe jetzt auch keine Auflösungen dazu gefunden. Also das heißt, der Schlagzeuger der Band, der wurde quasi während der Aufnahmen, ja, wie soll man sagen, er wurde rausgeschmissen.
Sag uns doch mal seinen Namen. Ich möchte bitte, dass du seinen Nachnamen aussprichst und ich nicht tun muss.
Der Nachname ist
Also
Mike
Mike?
Ogletree. Es ist ein schwieriger
Dankeschön.
Name
Ein echter
natürlich
Schotte hat
und
gesprochen, ja.
ja, wie würdest du ihn aussprechen? Mike Ogletree.
Vermutlich, ja, nee, wird schon passen, ne, genau.
Ja.
Der plötzlich war er nicht mehr zu hören, oder?
Ja, also er ist auf jeden Fall noch zu hören auf zwei Tracks und dann wurde er ersetzt durch Mel Gaynor, der dann später auch fester Drummer der Simple Minds wurde, den man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt die Simple Minds, wenn man sich die Bandmitglieder so vor Augen führt, der den meisten auch geläufig sein wird. Aber was ich auch total interessant fand in dem Zusammenhang war, dass das wohl auf Betreiben des Produzenten Peter Walsh zurückging, der dann halt sagte so, nee, mit dem Mike Ogletree läuft's nicht so gut, wir brauchen einen anderen Drummer, der einfach die Sachen nach meinen Wünschen oder besser einspielt, wie auch immer. Und in dem Zusammenhang ist dann auch wieder interessant zu sehen, wer ist einfach eigentlich dieser Peter Walsh? Der war damals 22 Jahre alt. Ja, also wirklich so ein absoluter Jungspund.
Und er sagt dann da an, hör mal, der Typ, das geht gar nicht, ne?
Ja. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Peter Walsh schon in recht jungen Jahren schon sehr ja, sich Renommee erarbeitet hat. Also er hat schon Ende der 70er, das heißt, er musste 18, 19 gewesen sein, war er als Toningenieur angestellt und hat dann schon beispielsweise mit Spandau Ballet, Boomtown Rats und Stevie Wonder zusammengearbeitet. Ja. Und sein Durchbruch kam dann halt 1981, da hat er das Debütalbum von Heaven 17, Penthouse on Pavement, produziert. Also das heißt, er hat sich wirklich in jüngsten Jahren, kann man sagen, schon ja, einen Namen gemacht und
Und
hat,
wenn der dann sagt, das geht halt nicht, dann geht das halt
ja,
nicht, dann geht das halt nicht.
offensichtlich. Und trotzdem sagt
Gleichzeitig haben
Jim
wir aber
Kerr,
ja.
aber so im Nachhinein so, ja, was wir angefasst haben, das hat auch funktioniert. Gut. Ich habe das halt immer so als Gesamtheit genommen. Das heißt also, ich habe das Album eingelegt und dabei einfach ein sehr, ja, sehr positives Gefühl gehabt. Es ist einfach, es sind, wie ich es empfinde, es ist ein sehr dichter, warmer Sound. Das heißt also, ich stelle mir das immer so vor, irgendwie ein warmer Sommertag und dann läuft das Album. Das ergibt einfach Glücksgefühle.
Es ist aber das erste Album von denen, die du jetzt hier bisher gesagt hast, was du quasi nicht bei Erscheinen oder Kommen
Genau,
oder kurz nach
genau.
Erscheinen kanntest. Sondern wurde ich, das heißt, du hast dich dann auch damals schon, du hast jetzt eben beschrieben von den anderen Platten, halt zurückgearbeitet. Also da muss ich jetzt halt wieder mal fragen, als jemand, der irgendwie keine Zeit ohne Internet kennt, so. Wie lief das denn? Die anderen Platten standen dann im Plattenladen rum und du hast du dann irgendwie so. Also allein schon die Reihenfolge von welches Album von wann ist und irgendwie so,
Ja.
wie hat man das eigentlich in Erfahrung gebracht?
Ja. Wie hat man das in Erfahrung gebracht? Das ist eine gute Frage. Also,
Man hat halt nicht so eine Diskografieliste wie halt jetzt hier auf
ja.
Wikipedia, ne?
Du bist in einen Plattenladen vielleicht gegangen oder hast in der Bravo was gelesen, keine Ahnung. Wobei die Bravo natürlich immer die aktuellen Trends abgebildet hat. Oder du hast mit Freunden diskutiert und die hatten dann halt irgendwas. Das heißt, man hat dann natürlich auch unheimlich viel auf Kassette kopiert und ja, oder du bist halt in den Plattenladen gegangen, hast dann mal geguckt, so, ne, es war dann ja halt nach Bands geordnet, man konnte die Platten ja unheimlich schön so mit dem Vier-Finger-Suchsystem dann so durchkämmen und hast dann halt irgendwie die früheren Platten rausgesucht oder die Maxi-Singles natürlich. Ja, und dann hast du natürlich gesehen, was sie schon rausgebracht haben. Und wenn einem etwas gefallen hat, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dann wirst du dich erstmal, wenn du dann halt in die Vergangenheit gehst, wirst du wahrscheinlich erstmal die nähere Vergangenheit nehmen. Das heißt, in dem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich Sparkle in the Rain gewesen. Ja. Aber ich habe das
Konntest du in
Album
den
auch.
Plattenladen einfach reinhören, oder?
Ja, das war auch möglich, glaube ich. Das haben die.
Aber du hast dann eher einfach, was dann einfach gesehen, okay, die haben jetzt noch die von Simple Minds, die nehme ich jetzt einfach mal mit und
Ja, genau.
wenn du Glück hast, war es halt jetzt irgendwie so ein
Ja,
Treffer wie New
also
World Dream.
idealerweise waren die Platten dann auch schon, weil sie nicht mehr aktuell waren, dann auch im Preis schon ein bisschen runtergesetzt
Ja.
und haben dann halt nicht mehr 17,95 Mark gekostet, sondern 11,95 Mark. Das war
Was
dann
für
mit dem
Zeiten.
Taschengeld doch noch ja, zu bewältigen.
Das sind 1 Euro knapp 30 Mark. Wahnsinn.
Ja, genau. Oder andersrum.
Ja, hör mal.
Ja.
Was ist dein Lieblingssong? Was sollten sich die Leute anhören?
Ich habe zwei Lieblingssongs eigentlich, und zwar einmal den Opener Someone, Somewhere in Summertime. Da haben wir dann natürlich auch diese Summertime drin, die ich ja mit dem Album verbinde. Und dann haben wir natürlich noch den Titeltrack. New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Und in den hören wir jetzt rein.
Bis gleich. So, das war New Gold Dream
Den Simple Minds.
von Simple Minds. Ich wollte New Order sagen, um Himmels Willen. Ich glaube, das war, als ich irgendwie 8 war oder so, wirklich in meinem Kopf so ein verschwommenes Konstrukt. Ich wollte jetzt gerade auch dabei sagen, du sprachst eben hier vom, dass der Produzent Peter Walsh unter anderem schon Spandau Ballet produziert hätte. Und ich wollte gerade auch sagen, dass es mich durchaus stellenweise auch so ein bisschen an Gold zum Beispiel erinnert hat. Dann fiel mir aber ein, dass der Song halt einfach auch New Gold Dream hieß und ich vielleicht auch drum an Gold erinnert werde.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Und Gold war natürlich minimal später.
Später? Oh, dann rede ich ja hier ganz, ganz großen Mist. Was findest du denn besser, Gold oder True eigentlich?
Oh. Also eigentlich... zur damaligen Zeit war ich ja kein großer Spandau Ballet Fan. Das war ja eher so eine Sache von Mädchen.
Also du warst eher Old Romantic als New Romantic.
Genau,
ja?
Natürlich.
Ah.
Aber man muss natürlich sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel Gitarre spielt und sich dann mal so diese alten Popsongs durchnimmt, dass dann auch der Name Spandau Ballet durchaus fallen kann. Und aus der Sichtweise finde ich, ja, es sind beides gute Songs, muss man einfach sagen. Und auf der Gitarre auch gar nicht uninteressant zu spielen.
Nein, also Gary Camp, ich habe ihn ja auch schon zweimal live gesehen, hat es definitiv drauf, das kann man nicht anders sagen. Ich finde halt, True ist halt irgendwie noch ein bisschen mehr drüber, aber drum halt eigentlich auch geiler irgendwie.
Ja.
Eckart, habe ich dich irgendwo abgeschnitten?
Überhaupt
oder,
nicht.
Ist es, dann meinst du, können
ist
wir mit Album...
Ist noch alles dran.
Ja, super, dann machen wir doch außer der Haare. Dann können wir doch beim nächsten Album weitermachen, oder?
Genau.
Nummer 2 in einer nicht sortierten Rangliste.
Ja doch, sie ist ja sortiert und zwar nach dem Erscheinungsdatum der Alben.
Und jetzt bin ich gespannt, wie viele Schritte wir jetzt vorwärts machen.
Wir machen ein paar Schritte vorwärts. Und zwar sind wir jetzt schon im Jahr 1985. Und zwar im Februar 1985. Und wir sind angelangt bei einem Album, das Eindruck macht, optisch, erstmal durch ein schwarz-weißes Albumcover. Und zwar ist es von Tears for Fears, Songs from the Big Chair.
Aha.
Wo ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt diese Liste ranken sollte, dann wäre das, glaube ich, meine Platz 1.
Ich ahnte sowas und ich glaube, es ist auch das allein schon soundmäßig abwechslungsreichste der Alben. Würdest du mir zustimmen? Oder?
Ja, eindeutig. Also Tears for Fears hatten ja vorher ein Album veröffentlicht, ihr Debüt The Hurting, was soundmäßig eher noch so geschlossen daherkommt. Also es ist ein sehr melancholisches oder manche sagen auch ein sehr düsteres Album.
Ganz bekannt durch Mad World. Ne?
Oder Pale Shelter, Changes. Genau, das waren so die drei Hitsingles. Mad World wurde dann ja später nochmal gecovert. Sehr geprägt von den Texten, wie ich finde auch, die ich damals gar nicht so kapiert habe, worum es da geht, wo der Bandkopf Roland Orzabal, der auch den Hauptteil der Songs geschrieben hat, in dem Fall The Hurting, hat er alle Songs geschrieben und auch alle Texte und da ja, er dann halt seine Kindheit so ein bisschen aufgearbeitet hat.
Okay, also und dann war die Kindheit, sagen wir mal 1983 oder spätestens 85 aufgearbeitet und dann wurde es Zeit für Album Nummer 2.
Ja. Das kann man vielleicht so sagen. Also natürlich blieb der Einfluss weiter bestehen. Songs from the Big Chair ist eigentlich ein Album, was über einen längeren Zeitraum entstanden ist und vielleicht deswegen auch so ein bisschen größer angelegt ist. Mehr auf die einzelnen Songs fokussiert. Also es ist halt wirklich ein Album mit 8 Songs, 9 Tracks letzten Endes, wo man sagen kann, die haben so viel Energie, so viel Wert oder so viel Akribie in jeden einzelnen Song gelegt, dass man einfach sagen muss, das ist ein richtig großes Album. Ja.
Also würdest du sagen, all killer, no filler, ja, jeder Song ein Hit.
Für mich auf jeden Fall schon. Also ich war schon 83 bei The Hurting mit dabei, das hat mich damals schon sehr geprägt. Also Tears for Fears waren ja immer quasi gefrontet, also die Poster Boys.
Alex, im Podcast solltest du nicht so viele Anglizismen benutzen.
Also die beiden Coverboys, das waren Roland Orsable und Kurt Smith. Was wollte ich sagen? Genau, und Kurt Smith hatte zum Beispiel eine Frisur, die wollte ich damals auch haben, so als kleiner Stepp. So weit kam es dann nicht, aber auf jeden Fall haben die mich schon sehr geprägt. Und als dann halt die erste Single 1984 veröffentlicht wurde, das war Mother's Talk, da war ich wieder total angefixt. Und also das Album habe ich wirklich sehr intensiv auch begleitet durch mein Kaufverhalten. Ich habe mir nämlich nicht nur das Album gekauft, sondern auch mindestens 3 Maxi-Singles. Ich müsste noch mal im Plattenschrank nachgucken. Und noch 2 Singles. Einmal von Shout und von Everybody Wants to Rule the World.
Das heißt, also die hast du als 7 Zoll und dann 3 andere als 12 Zoll.
Ja.
Also ich gucke gerade, das ist ja auch schon irre. Man muss ja auch schon überzeugt von sich sein, wenn man von einem Album mit 8 Titeln 6 Singles rausbringt. Ja. Das kennt meine Generation ja nicht mal von Linkin Park.
Ja, guck. Das Album ist natürlich auch einfach eine Hit-Zusammenstellung. Also es beginnt ja mit Shout, also mit wirklich diesem Titel, der einfach sehr kraftvoll ist, der auch wirklich in jedem Stadion, wenn man dann im Stadion spielt, in jedem Stadion einfach funktioniert, nicht? Also sehr kraftvoll, sehr positiv, natürlich auch sehr, sehr stampfend, rhythmisch. Man kann mitklatschen, man kann mitjubeln, man kann mitsingen, man kann die Fäuste einfach in die Höhe recken, es passt alles. Dagegen hat man dann halt den totalen Kontrast mit dem zweiten Song, The Working Hour, wo die Band, den Titel hatte die Band eigentlich auch erst für das Album vorgesehen. The Working Hour ist eigentlich so komplett anders. Also da stelle ich mir dann halt, ja, so eine Band im Studio vor, die so im Kreis herumsteht und wo man dann so eine spontane Jam-Session macht, wo dann halt ein Saxophonist vielleicht dabei ist und dann sind da sehr viele perkussive Elemente und es ist einfach eine sehr viel intimere Atmosphäre. Dann hat man als dritten Song Everybody Wants to Rule the World, den wohl jeder kennt und der für die Band auch in den USA den großen Durchbruch bedeutete. Also ist ein sehr, sehr positiver Song. Ich finde schon teilweise ein bisschen zu süßlich. Also wenn man jetzt so die Keyboards nimmt, aber halt wieder was ganz anderes. Und dann Mother's Talk ist dann natürlich mit so einem, ja, etwas komplexeren Rhythmen und diesem auch wieder Talk-Response-Gesang. Also das heißt, man hat dann halt die eine Stimme und dann den Chor, der dann irgendwie einsetzt. Sehr interessant auf jeden Fall.
Ich muss mich auch korrigieren, es waren 5 von 8 Songs, die ausgekoppelt wurden, genau. Aber tatsächlich, wie du sagst, da spielt es halt wirklich noch in anderen Ländern überhaupt keine Rolle. Wir haben jetzt Chartplatzierungen in England, in Irland und auch Platz 50 in Neuseeland damals schon. Genau. Aber das ist natürlich wirklich mit Shout und Everybody Wants to Rule the World überhaupt gar kein Vergleich irgendwie mehr, wo sich dann wirklich die Platz 1 Hits stapelten. Außer in Frankreich, wie ich sehe.
Ja.
Glaubst du, Tears for Fears wussten schon, ja, keine Ahnung, jetzt schon bevor Shout irgendwo auf Platz 1 gegangen ist, das ist jetzt unser Album? Oder also das erstmal ist top das Debüt eindeutig, aber auch irgendwie, glaubst du, so einer Band ist dann schon klar, das ist das wichtigste Album unserer Karriere?
Ich glaube schon, ja, eindeutig. Also, ich meine, das geht natürlich auch so ein bisschen auch schon aus der Studiozeit hervor. Also das heißt, jede Plattenfirma, die ordentlich rechnet, die macht das ja so, die guckt sich den Erfolg der Band an und berechnet dann daraus quasi das Studiobudget für das nächste Album. Und wenn die
Na
Band dann
klar.
natürlich monatelang im Studio verbringen kann, dann hat man natürlich auch, oder hatte man damals auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, damit auch zu reüssieren letzten Endes. Und es wird jetzt in der Retroperspektive auch gesagt, dass der Produzent, das war Chris Hughes, dass der das Album auch einfach ein bisschen größer machen möchte. Einfach ne, ja, noch mehr rausholen wollte. Einfach mit seinen Mitteln, als Produzent dann natürlich. Und ich.
Also schon auch Richtung Bombast mehr, oder?
Ja, also ja, Bombast in der Hinsicht natürlich, das Shout einfach in jedem Stadion funktioniert und spätestens als Everybody Wants to Rule the World dann nach Veröffentlichung des Albums dann als Single erschien und dann wirklich durch die De Decke ging, ja, das war dann, glaube ich, schon einfach ein sicheres Zeichen dafür, dass es so war, ja. Also wie gesagt, das Album ist halt sehr, sehr vielseitig und es ist auch sehr experimentell, natürlich. Also auf der zweiten Seite zum Beispiel das abschließende Listen mit den Vokalarrangements, das ist ja sehr ungewöhnlich einfach. Wir haben da eine Operngesang und ja, sehr, sehr rhythmischen Gesang von Roland Orsebel. Ja. Und wir haben natürlich, das darf man auch nicht vergessen, mein absoluter Lieblingssong von dem Album ist Head Over Heels. Wurde auch als Single dann veröffentlicht. Es gibt auch ein schönes Video dazu. Es ist einfach auch so ein sehr melodischer Song, der einfach ja, eingängig ist, der gute Laune und einfach ein gutes Gefühl macht. Ist mein absoluter Lieblingssong.
Wie stehst du zum letzten Song Listen? Das ist tatsächlich einer, abgesehen von abseits der Singles, die ich vorher kannte, der für mich damals immer am meisten hängen geblieben ist, weil er wirklich auch sehr, man ist ja auch so ein bisschen gefangen in diesem Loop am Ende irgendwie
Genau,
so ein
ja.
nochmal sehr spacig, psychedelisch irgendwie wird aus einem eigentlich relativ, ja, single-orientierten Pop-Album irgendwie.
Genau, ja. Also, ich habe den, also war ja keine Single und wenn ich mir das Album durchgehört habe, dann war das schon irgendwie so ein, ja, so ein unverhoffter Höhepunkt nochmal, weil er hat natürlich überhaupt keinen Hit-Charakter in dem Sinne, sondern ist ja sehr experimentell, aber trotzdem einfach, wie du sagst, es ist ja sehr, sehr hypnotisch auf seine Art.
Es ist experimentell, genau. Es sind aber ja irgendwie schon, auch, ne, auch vom Sound her gehört das eindeutig zum Rest. Es sind viele Elemente, also jetzt nicht richtige Ausschnitte, aber einfach auch von der instrumentalen Anordnung von den vorherigen Sachen schon drin. Und ja, es ermöglicht einem wirklich da mal, es endet halt nicht so on a high note, so auf einem, ne, mit dem großen Knall irgendwie so, sondern man kann sich wirklich nochmal so rausträumen irgendwie so, sag ich mal,
Genau,
aus dieser
ja.
Welt, ne?
Welcher Song würde, ja, du hast ja gesagt, Listen wäre dann quasi so der Song, der für dich so ein bisschen raussticht? Oder würdest du sagen, da ist jetzt noch ein anderer Song, der für dich einfach ja, der beste ist? Oder wie gefällt dir das Album?
Es gefällt mir gut, ich kann es gut als Album hören. Es ist für mich schon einer dieser Fälle. Ich sprach da letzte Folge von, wo ich mich trotzdem dabei erwische, zu denken, so, wann kommen die Hits? Nicht, dass der Rest gut wäre, aber es sind halt keine. Das ist halt dann wieder der Unterschied zwischen uns
Ja.
beiden. Shout und Everybody sind in meinem Gedächtnis halt seit 25 Jahren verankert irgendwie so, ne? Und der Rest halt irgendwie nicht oder so. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich ja, finde ich halt gerade so ein Listen halt so einen unheimlich faszinierenden Song und nein, also das ist auf jeden Fall auch bei mir jetzt ein Album, was ich dann irgendwie nach und nach vervollständigt habe, wo ich wusste, davon möchtest du nicht die Single, also davon möchtest du nicht die zwei Übersingles haben, sondern davon möchtest du eigentlich schon das ganze Album haben. Und das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, Kompliment genug, das ist ein bisschen eingebildet, aber ja,
Ja.
doch.
Ja,
Ich finde auch hier tatsächlich die Tracks mit Saxophon recht angenehm, also es ist ja auch gar nicht, ich finde es jetzt nicht so überpräsent, aber ne, es ist auch nicht so dieses.
Ah, okay. Ja.
Man hat jetzt nicht so diese Careless Whisper-Momente, sag ich mal, irgendwie so, ne, was ja auch manchmal ganz schön sein kann. Und ja, da habe ich dann jetzt auch gemerkt, dass die eingespielt wurden von Mel Collins, der damals auch sehr viele Session-Musiker unterwegs war, aber auch damals schon, jetzt seit vielen Jahren wieder, Mitglied bei meiner geliebten Band King Crimson ist tatsächlich, aber auch so sich von 10cc über Clapton bis Go West und Rolling Stones und alles durchgespielt hat.
Ja.
So,
das war
nur am Rande.
Genau. Was noch interessant ist, ist natürlich, dass in den Videos die Band, also Tears for Fears wirklich als Band aufgetreten sind, das heißt mit Keyboarder Ian Stanley und Schlagzeuger Manny Elias. Das Schlagzeug wiederum, das hört man vielleicht nicht auf den ersten Hör, also das hört man nicht sofort, aber es ist überwiegend programmiert tatsächlich. Und das ist dann wieder interessant von Manny Elias selbst.
Selbst. Also wer also kein hungriger Produzent im Hintergrund, der sagt,
ja, oder ach, vielleicht,
den drehen wir ganz leise und programmieren drüber.
Nee, das auf gar keinen Fall. Aber dass das cool. Er das quasi so hingenommen hat als schon vollwertiges Mitglied der Band. Das finde ich schon allerhand. Also wobei dann natürlich Tears for Fears sind nach dem Album dann getourt und dann ging das halt auch so ein bisschen auseinander. Also das heißt, Manny Elias ist dann, glaube ich, 86 aus der Band ausgeschieden und Ian Stanley ist dann im Vorfeld zur Produktion zum dritten Album Sowing the Seeds of Love ausgeschieden auch. Das heißt, da gab es dann kreative Differenzen.
Und trotzdem noch mal gut nachgelegt dann später.
Ja,
Eckart, was hören wir uns an?
Ich würde sagen, wir hören uns, weil vielleicht Shout und Everybody Wants to Rule the World, jeder kennt, vielleicht einfach The Working Hour an.
The Working Hour von Tears for Fears vom Album Songs from the Big Chair. Aus dem Jahr
1985.
Jawohl. Hört mal rein. Bis gleich. So, das war Working Hour von Tears for Fears. Die große Durchbruchssingle. Oder auch nicht.
Nicht ganz.
Ja. Aber, nicht ganz, genau. Aber Eckart von dir fünffach gekauft damals, habe ich gehört.
Mindestens.
Okay, ich glaube, es wird Zeit für deine Nummer 1, die nicht deine Nummer 1 ist, sondern deine Nummer 5, sondern einfach nur chronologisch. Also,
genau.
Nein, wir haben ja gehört, vermutlich wäre deine Nummer 1
Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Und jetzt kommt ein Album, was zeitlich etwas später kam.
Nämlich?
Wir bleiben aber im Jahr 1985, gehen aber jetzt in den Oktober. Und zwar ist es das Album How to Be a Zillionaire von ABC. Und was soll man sagen? Manche werden sich jetzt vielleicht wundern, weil ABC zwei Alben vorher mit dem Debüt eigentlich sehr viel, einmal größeren Erfolg hatten und viele würden auch sagen, das ist das bessere Album. Warum denke ich aber, dass How to Be a Zillionaire, ja, bitte, du hebst die Hand.
Sprich die Frage zu Ende, danach kannst du mich dran.
Warum wähle ich How to Be a Zillionaire trotzdem aus als quasi eins der besten Alben der 80er?
Weil es dich zum Zillionär gemacht hat und du das alles im Album verdankst.
Ja, ich bin noch am Zählen tatsächlich. Also du musst dir das so vorstellen wie Onkel Dagobert in seinem Geldspeicher und ich habe noch nicht alle Münzen durch, deswegen, nein, es hat mich nicht zum Zillionär gemacht.
Aber zu einem besseren Menschen?
Ja, ich glaube schon. Vielleicht. Vielleicht auch zu einem verrückteren Menschen.
Wie kam das?
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einem Freund zusammen die Beauty Stab, das zweite Album von ABC, immer sehr häufig gehört habe. Und dann kam halt How to Be a Zillionaire raus und er hatte das dann irgendwie, ich weiß nicht, auf Kassette oder so. Das heißt, wir haben das eine Zeit lang, 1985, 86 dann offensichtlich auch immer gehört. Also wir haben es wirklich häufig gehört zusammen. Und es ist einfach over the top. Ja, dieses Album ist over the top. Also wenn wir uns vorstellen, ABC, die kommen da irgendwie Anfang der 80er Jahre mit The Look of Love, war ein großer Hit. Das war halt irgendwie so eine Art Boyband. Also es waren ja junge, gut aussehende Menschen, die da halt irgendwie so diesen schon sehr ironischen Song hatten, aber es war einfach ja. Und dann hatten sie mit The Lexicon of Love, das war auch, also ihr Debütalbum, das war halt auch ein großer Hit in England, in der Welt. Und dann hatten sie mit ihrem zweiten Album, Beauty Step, eigentlich alles falsch gemacht, weil das war ein kommerzieller Flop. Es brach stilistisch, war weniger als auf Formalismen bedacht und du hattest dann halt häufiger eine verzerrte Gitarre drin, du hattest einfach auch nicht so diese Übersongs da und irgendwie gab es dann auch eine sehr große Fluktuation der Mitglieder. Und dann sind wir jetzt beim dritten Album angelangt und da machen ABC eigentlich alles anders. Und zwar.
Was kommerziell aber ja nochmal schlechter abgeschnitten hat als Beauty Steps, sehe ich ja.
Ja, obwohl es eigentlich einige, ja, einige ist vielleicht zu viel gesagt, aber Fear of the World, ja, Be Near Me war noch ein kleinerer Hit. Ja, und ABC haben halt auch konzeptionell alles anders gemacht. Also sie traten dann als vierköpfige Band auf, was aber völliger Käse ist, weil eigentlich vom Original-Line-Up waren dann nur noch Martin Fry und Mark White übrig. Martin Fry, der Sänger, Mark White, der Gitarrist. Auf How to Be a Zillionaire ist allerdings keine einzige Gitarre zu hören, beziehungsweise, ja, doch, doch, es gibt ein paar Gitarrenspuren, aber eigentlich spielt Mark White nur noch Keyboard. Die anderen beiden Mitglieder, das waren einmal Fiona Russell Powell, die sich hier Eden nennt, und David Yaretu, der eigentlich nur auf A to Z zu hören ist.
Also hier steht einmal Spoken Voice und bei ihr steht Record Scratching, also eine
Ja,
ganz klassische Viererbesetzung, ja.
ganz klar, genau. Also sie ist auch zu hören beim Track A to Z. Mit einer Unzüchtigkeit, die auch teilweise auf den Alben rausgeschnitten wurde. Ich gebe das jetzt
Da
mal
kannst du uns aber
nicht.
jetzt nicht so,
Nein,
aber da
nein,
kannst
ich.
du, das ist aber doch jetzt eine
Sie.
Unzüchtigkeit. Die Leute hauen doch jetzt ab, weil sie googeln.
Wirklich, sie googeln jetzt. Also, ich verrate es
Ich tue es
einfach.
jetzt mal.
Sie sagt: I want you to kiss my. Und jetzt kann man natürlich jedes mögliche Körperteil da einführen. Einfügen, einführen.
Einführer. My name is Martin Fry.
Also das heißt, sie treten quasi als fiktionale Band auf, sehr comichaft überzeichnet. In den Videos treten sie dann mit irgendwelchen Fantasieinstrumenten auf und es ist einfach so over the top, dass man es entweder total hasst oder einfach großartig findet. Und ich finde es halt großartig. Es ist ein wunderbares, ja, Album mit tollen Melodien, mit tollen Songs. Man kann drauf tanzen. Es ist sehr tanz, also man kann sehr gut drauf tanzen. Ja, unkonventionell. Es ist einfach völlig überzeichnet.
Ich finde, es ist auch soundmäßig schon sehr weit ja, fortgeschritten. Wir sprachen ja jetzt ich glaube, in beiden letzten Folgen halt schon öfter über das uns sehr faszinierende Electric Café Technopop-Album von Kraftwerk. Und ich muss
Ja.
sagen, diese Form von Bässen oder von nochmal auf die Spitze getriebener Tightness irgendwie so, hat mich hier auch schon sehr daran erinnert. Ich muss auch gestehen, ich habe die die Deluxe Edition gehört und irgendwann nur noch die Instrumentals aus Versehen. Jetzt, also zum Beispiel so ein Tower of London, Fear for the World. Das, ich weiß nicht, ob es einiges vorweggenommen hat oder so, aber ich glaube, das war für 85 schon ganz weit vorne.
Ja, ich glaube schon. Wobei vorweggenommen ist dann halt immer die Frage, ne? Also wenn letzten Endes das Album nicht so erfolgreich war wie andere, dann ja, weiß ich nicht, dann wurde es vielleicht nicht so rezipiert oder so angenommen einfach. Also
es war tatsächlich der Vorgänger, also das Album danach waren wieder erfolgreicher als das hier, ja.
Ja.
Ja. Aber du hast ein Herz für die Underdogs. Aber nochmal zu diesem Comic-Konzept. Also die wurden dann auch selber als Figuren gezeichnet und sind
was fandst du, aufgetreten? Es gab dann ein Video, und zwar zu How to Be a Millionaire, wo sie als Comicfiguren tatsächlich auch auftraten. Und ein Video, Be Near Me, das ist halt, da treten sie dann halt als richtige Musiker auf. Da hat dann aber, ja, sie haben dann so völlig fantasiemäßig überzeichnete Kostüme an und Mark White, der ehemalige Gitarrist, jetzt Keyboarder, der hat dann einfach, das hat mich damals halt sehr fasziniert, er hatte einfach nur so eine Locke stehen. Die hat er sich mit, ich weiß nicht, zurückgegelt oder einbetoniert oder wie auch immer.
Ja, aber das Album war nicht einflussreich genug, dass dann plötzlich die halbe Jugend mit dieser Locke rumlief.
Nein. Ich hätte es auch ausprobiert, wenn meine Haare das hergegeben hätten, aber ich hatte einfach nicht den Betonmischer dann vor der Tür stehen.
Aber glaubst du, dieses Comic-Konzept, keine Ahnung, man kann nicht versuchen, das irgendwie krampfhaft in Relation zum vergleichsweise Flop des Albums irgendwie zu setzen, aber glaubst du, die Welt war da damals einfach für so ein Konzept mal nicht so richtig bereit, oder?
Nee, ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass die Leute ABC als andere Band in Erinnerung hatten, nicht? Also Look of Love oder Lexicon of Love, das Album, das ist einfach musikalisch eine andere Nummer. Und was allerdings geblieben ist, sind natürlich die Texte. Die Texte sind großartig, das muss man auch sagen. Also, du hast ja schon Tower of London angesprochen. Es ist ja irgendwie dann so eine, Martin Fry, der Sänger, der auch die Texte geschrieben hat, der spielt unheimlich viel mit Wörtern und es ist einfach so viel, ja, doppeldeutig oder einfach, man merkt, wie ihm quasi das Texten Spaß gemacht hat. Und das ist geblieben. Also wenn er zum Beispiel bei Tower of London dann singt, irgendwie so als Vergleich, ne? New York, don't make me laugh, I've seen photographs. Das ist einfach so, ja, witzig.
Ich hab's erlebt, ja, okay. Ich find's halt irre, wenn ich halt bedenke, dass halt irgendwie dann, ich hoffe, die Leute nerven nicht, diese ständigen Gedankensprünge in meiner Zeit, aber das hat irgendwie so 15 Jahre später oder so richtig eine Band darauf ihr ganzes Konzept begründet hat irgendwie so. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie es sonst nicht geschafft hätten, aber das ist halt so Bestandteil der Identität. Wir schaffen jetzt irgendwie eine fiktive Band und frage ich mich halt auch irgendwie, gibt's da irgendwie eine Brücke oder was hat das in solchen Zeiten besser funktionieren lassen als damals irgendwie? Aber vielleicht sind die auch einfach von Anfang an ein bisschen totalitärer rangegangen, das weiß man natürlich auch nicht.
Ja. Du hast ja das Album angehört und du fandst es schon gewöhnungsbedürftig.
Over the top, es ist, also ich, wie bereits gesagt, musste ich an Elektrocafé Technopop denken, aber eben, ja, aber es, die Ernsthaftigkeit ist weg und es ist halt, es ist so, wie jemand diesen Sound, der ja, wie gesagt, dann in den 80ern wirklich nochmal, in der Mitte der 80er wirklich nochmal einen Schritt nach vorne ging, als ob man einfach mal aus dieser, ne, wir sprachen vorher über diese New Romantic Ära und so, als ob man einfach mal rauskam und sagt, nein, wir haben jetzt einfach mal so richtig Spaß damit oder nutzen diese übertriebenen Sounds auch irgendwie, um was aufs Korn zu nehmen oder so. Also vielleicht nimmt das auch wieder so verschiedene lustige 90er-Phänomene, verschiedene Eurodance-Phänomene oder so vorweg. Vielleicht will ich aber auch einfach nur super oft das Wort vorwegnehmen sagen, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber
Also was es auf jeden Fall ist, ist einfach auch so ein ja, Experimentieren mit Sachen, nicht? Also die Band war ja sehr offen, dann halt irgendwie was komplett anderes zu machen und vielleicht auch aus Erfahrung raus, dass ihr zweites Album dann nicht so ein großer Hit war. Dann haben sie gesagt so, ach komm, wir machen jetzt einfach hier mal
Jetzt ist alles
irgendwie,
egal.
jetzt ist
Eben.
alles egal, jetzt ist der Ruf ruiniert und jetzt machen wir einfach mal und ja, aber das ist halt so eine Sache, die ich schon insgesamt mit den 80er Jahren in Verbindung bringen würde, dass halt sehr viel experimentiert wurde mit, also dass man sich nicht zu schade war, auch wirklich komische Sachen zu machen, ja, die vielleicht jetzt in erster Linie nicht so cool klangen oder so.
Ja, ich glaub, die Coolness kam halt wirklich natürlich vielerorts einfach auch ein bisschen von dem Scheißegal-Gedanken, von dem Scheißegal-Gedanken auch hier.
Nicht? Also wir kennen das ja aus dem Metal oder so. Metal ist ja eigentlich musikalisch so konservativ. Da werden ja heutzutage werden dann ja irgendwelche Stile wirklich totgeritten, bis wirklich kein Leben mehr drin ist. Und dann kommt halt eine Band, die irgendwie was Neues gemacht hat, und dann kommen 10 Bands hinterher oder 100, die eigentlich den Sound dann kopieren und dann irgendwie, ja.
Das ist natürlich eine Equipment-Frage irgendwie. Ich meine, wenn jedes Jahr ein neuer Synthesizer den Markt revolutioniert, dann kannst du halt auch jedes Jahr ja, dich neu
Ja.
erfinden oder so. Also in den 80ern jetzt, ne?
Ja, genau.
Also ich finde es auf jeden Fall jetzt von deinen 5 Alben, die wir jetzt hier hatten, ja, zusammen mit Ideal muss man natürlich sagen, das Herausstechendste irgendwie so. Oder auch vom, ja, was vielleicht auch einfach den unbequemsten Sound hat irgendwie, sage ich mal so. Ne? Wie gesagt, mein ganzer 80er-Kontakt kam halt einfach schon sehr aus dem Radio irgendwie so früher. Und das wird dich jetzt vielleicht nicht wundern, aber How to be a Zillionaire habe ich, glaube ich, noch nie im Radio gehört. Ne?
Ja, wobei es war ja eine Single und ja, es wird heute eher weniger gespielt, weil wenn natürlich irgendwelche 80er Compilations oder wenn es darum geht, halt etwas aus den 80ern zu spielen und man möchte sich einfach nicht wiederholen, was die Bands angeht, dann hatten ABC natürlich schon andere Single-Hits in der im Repertoire.
Ich wollte gerade sagen, also hiervon würde nichts auf einer Best of 80s Compilation landen. Nein.
Nein, würde ich nicht
Nein.
sagen. Trotzdem
Okay.
sage ich halt, ja, für mich gehört das Album tatsächlich in die Top 5 der besten Alben. Also das ist jetzt halt sehr persönlich, aber für mich ja.
Eher auf Platz 2 oder eher auf Platz 5?
Eher auf Platz 2 tatsächlich. Weil ich finde es halt, ich habe das Album schon so häufig gehört und ich kann es mir immer noch anhören. Also es wird mir nicht langweilig und ja, es ist einfach für mich unkaputtbar.
Es klingt auf jeden Fall immer noch frisch. Es ist nicht, wie gesagt, ich finde mit jeder Klangverbesserung oder mit, keine Ahnung, einfach je fetter der Synthesizer-Sound wurde, desto höher wird aber meiner Meinung nach auch die Gefahr, dass es halt schon wieder überholt klingt oder so, ein paar Jahre später. Und das finde ich hier halt nicht. Ich finde halt auch, es klingt anders als 1982, aber
Ja.
es klingt einfach nicht überholt. Eckert, was hören wir uns an?
Ich würde sagen, wir hören uns tatsächlich, na, ich überlege gerade, wir hören uns A to Z an.
Alles klar. A to Z von
ABC.
ABC in der Spotify-Playlist. Jetzt und danach kommt er nochmal zurück zu uns. Bis gleich.
Ja, das war A to Z von ABC. Alex, du bist immer noch highly
Es
impressed.
war wirklich A to Z. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich habe immer so ein Vanity-Curse-Ohrwurm, um echt zu sein, aber es war wirklich A to Z. Und es waren jetzt schon 5 Alben
Siehst
in
du?
gerade mal 5 Stunden Aufnahmezeit, die wir hier gerade haben. Wahnsinn. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf eure Meinung zu dieser exquisiten Auswahl, die uns Eckart hier präsentiert hat. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, ihr findet uns auf Facebook und Instagram einfach unter Boys of Summer Podcast. Und ja, wenn ihr zum Beispiel Ideal doch nicht so ideal findet oder es findet, es gibt noch idealere Alben,
Das würde ich gerne wissen, ja. Auf jeden Fall, schreibt es uns.
Da würden wir bitte mit Name und Adresse, das gibt es sonst nämlich.
Schreibt es uns. Und wenn ihr ideal findet und vielleicht auch den Boys of Summer Podcast, dann könnt ihr uns auch unterstützen. Und zwar auf Patreon. Dort sind wir zu finden auf Boys of Summer Podcast. Dort könnt ihr uns mit geringen Obolus unterstützen, unsere Arbeit, und damit sicherstellen, dass es weitere Folgen gibt. Vielen Dank.
Das wäre wirklich ideal. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bleibt dran.
Tschüss.